SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Tut mir leid, dass wir schon wieder im weitesten Sinne über die Pandemie und ihre Folgen reden, aber es ist nun mal ein Dauerthema. Konkreter, soziale Distanz, zu Hause arbeiten, das macht was mit uns. Das stresst auch oft. Besonders junge Leute, die gerade mit der Schule fertig werden oder es in den vergangenen 2 Jahren geworden sind. Einer von ihnen ist Dario Schramm, Jahrgang 2000. Abitur hat er im Frühjahr 2021 gemacht. Vorher war er mehrere Jahre Deutschlands oberster Schülersprecher, wenn man so möchte. Offiziell Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
Hallo, ich freue mich, heute da zu sein.
Desgleichen. Sie haben ein Buch geschrieben, Herr Schramm, Die vernachlässigten Generationen Corona, wie uns Schule und Politik im Stich lassen. Welche Art von Vernachlässigung meinen Sie? Seelisch, materiell?
Ich glaube, die Liste ist lang. Wenn wir uns anschauen, dann haben wir einfach eine große Kombination aus vielen Dingen. Wir haben einerseits tatsächlich die psychischen Dinge. Also wir haben einfach gesehen, dass in den letzten 2 Jahren durch Schulschließung, durch das Ungewusste, also nicht wissen, wie geht es weiter, diese ständige Frage des, was erwartet mich in der nächsten Woche, dazu geführt haben, dass einfach sehr, sehr viele Menschen ihr eigenes psychisches Päckchen mit sich getragen haben. Zusätzlich natürlich aber auch die Frage der Bildung. Also was habe ich eigentlich im Unterricht gelernt oder eben auch nicht? Und das sind alles solche Dinge, die jetzt in der Corona-Pandemie natürlich verstärkt worden sind. Aber, und das ist mir ganz wichtig, ja auch schon am Anfang zu sagen, das ist natürlich alles Dinge, die auch schon vor Corona existent waren, aber deutlich in dieser Zeit verstärkt wurden.
Für wen haben Sie dieses Buch geschrieben? Ist es ein Erfahrungsbericht, in dem sich Gleichaltrige wiederfinden können, vielleicht auch Trost finden sollen?
Ich glaube, es ist der Versuch, einmal aufzuzeigen, was für Dinge wir vielleicht schon seit Jahren einfach so hinnehmen. Also viele der Dinge, das habe ich immer wieder wahrgenommen, das erleben viele Leute, dass sie sagen, das wusste ich doch. Also, dass wir sagen, wir haben eine Chancenungleichheit in der Schule, wir haben ein Problem mit Inklusion, wir können eben Kinder nicht so beschulen, wie wir das machen möchten. Und das sind alles solche Dinge, die werden schon sehr lange sehr einfach hingenommen. Der Versuch in diesem Buch ist, dass wir diese Dinge einfach einmal aufzählen und auch dafür sorgen, dass am Ende Menschen das vielleicht deutlich, nochmal mehr wahrnehmen und auch etwas verändern wollen und eben nicht nur beiläufig sagen, wir haben ein Problem mit dem Schulsystem, aber da können wir nichts dran ändern.
Sie gehören zum 2. Abi-Jahrgang, der sich an digitalen Unterricht gewöhnen musste. Natürlich die ganzen anderen Einschränkungen, soziale Distanzierung, Ausgangssperre, geplatzte Reisepläne, manchmal sogar Zukunftspläne. Was war besonders einschneidend für Sie?
Ich glaube, es gibt viele Geschichten, aber wenn ich mich vor allem an den 1. Abiturjahrgang zurückerinnere, da gibt es einen sehr guten Freund von mir, der auch ziemlich gutes Abitur gemacht hat, muss man dazu sagen. Und der war schon immer auch in der Stufe bekannt für jemanden, der sich total für das Fliegen interessiert, der wirklich ein großer Freund davon war. Und für den war schon immer klar, er möchte eben die Ausbildung bei der Lufthansa machen. Und dann ging das von heute auf den anderen Tag, dass die Lufthansa nicht nur das bestehende Ausbildungsprogramm für aktive Menschen, die schon in der Ausbildung waren, sondern eben auch für neue Anwerber gestoppt hat. Und da hast du gesehen, dass eben da Träume geplatzt sind. Aber, und das sind dann auch andere Geschichten, einer meiner besten Freunde wollte eben ein freiwilliges soziales Jahr machen in Südamerika. Der Traum ist dann auch irgendwann geplatzt. Und das sind alles solche Dinge, auf die man sich natürlich auch gefreut hat, als jemand, der dann auf den Abschluss hingearbeitet hat. Das sind Folgen, die natürlich irgendwo vielleicht auch ein Luxusproblem ist, aber sicherlich trotzdem einfach auch ein einschneidendes Erlebnis.
Und was haben Sie so empfunden? Also was waren bei Ihnen so die Einschränkungen, die Sie als besonders unangenehm oder schmerzhaft empfunden haben?
Ich glaube, das Schlimmste waren wirklich dieses Fehlen von sozialen Kontakten. Ich bin schon immer jemand gewesen, der gerne in die Schule gegangen ist, eigentlich, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, um seine Freunde zu sehen, um irgendwie Zeit miteinander zu verbringen. Und das ist natürlich, wenn man dort gerade in den 1. Wochen, das werde ich nie vergessen, dachte, gut, jetzt setzt man sich halt eben zu Hause hin und macht einfach das Einfachste der Welt, nichts tun. Aber wenn man mal sich überlegt, dieses Nichts tun und niemanden sehen, das ist A, deutlich schwieriger, als man sich das dann vorgestellt hat und hat auch deutlich schlimmere Auswirkungen. Und man hat ziemlich schnell auch im Freundeskreis gemerkt, dass das dann wirklich sehr viele erwischt hat. Viele sehr, sehr, ich sag mal, sonnige Menschen, die ziemlich schnell anfingen zu sagen, das macht mich wirklich fertig. Ich merke, dass es mir wirklich nicht gut geht mit der Situation.
Und wie hat sich da Ihr Lernalltag verändert oder auch die Art und Weise, wie Sie lernen oder wie leicht Sie lernen? Sie sagen ja, Sie gehen an sich gern zur Schule oder sind gern zur Schule gegangen.
ich glaube, da würden jetzt viele Lehrer runzeln, weil das wäre, ich glaube, so ein bisschen übertrieben zu sagen, dass ich gerne in die Schule gegangen bin. Da war ich wirklich ein ganz klassischer Durchschnittsschüler, der in die Schule gegangen ist, weil man das musste. Aber ich glaube, dass das vor allem auch in meinem Fall, und das weiß ich von vielen anderen auch, dass natürlich Schule der Ort war, wo man lernen musste. Also man hatte den Lehrer vorne, es gab klare Aufgaben, es gab eine klare Struktur auch. Und die ist natürlich weggefallen. Also in dem Moment, wo es hieß, okay, ihr habt den Aufgabenblock in jedem Fach. Und auch an meiner Schule gab es zumindest zu Beginn sehr wenig Videokonferenzen. Also es war sehr, sehr vieles individuelles Arbeiten. Und das bedeutet natürlich auch, jeder musste sich selbst motivieren, aufzustehen und dann tatsächlich die Aufgaben zu machen. Und auch gerade in meinem eigenen Fall muss ich gestehen, dass ist das ein oder andere Mal nicht wirklich so gelungen, wie das hätte sein sollen.
Woran lag das?
Ich glaube, diese Antriebslosigkeit und auch dieses tatsächlich irgendwo auch graue Denken, um das vielleicht so ein bisschen zu beschreiben, das lag einfach daran, dass man wenig drumherum hatte. Also der Alltag bestand ja wirklich daraus, Zeit totzuschlagen. Man hatte nicht den Sport, zu dem man gehen konnte. Sich mit Freunden treffen, das war irgendwie auch nicht wirklich ja angebracht zu Beginn. Und dann auch immer wieder phasenweise, als wir in den Lockdowns waren. Und es war wirklich dieses Zuhause-Sitzen. Und natürlich könnte man jetzt denken, naja gut, dann hat man ja die Zeit gehabt zu lernen. Aber man muss ehrlich gestehen, diese Sorgen, wie geht's weiter? Dann kamen irgendwann natürlich auch die Sorgen, wie geht das eigentlich mit unserem Abschluss irgendwo weiter? Die haben sehr, sehr viel Raum eingenommen und irgendwo wenig Platz gelassen dafür, sich tatsächlich mal in Ruhe hinzusetzen, zu lernen oder andere Dinge sich anzuschauen, weil es einfach super viele ungewisse Dinge im Raum einfach standen.
Sie kommen aus dem Bergischen Land, das ist ein bisschen östlich von Köln, ziemlich dicht besiedelt, gar nicht mal so ländlich. Wie ging das denn da mit dem digitalen Unterricht bei Ihnen?
Wir gelten als Bergisch Gladbach natürlich zwar als Großstadt, ich möchte aber, ohne jemand zu nahe treten zu wollen, trotzdem behaupten, dass wir jetzt nicht wirklich eine Großstadt sind. Und dennoch sind wir natürlich eigentlich, möchte man meinen, besser ausgestattet als manche ländliche Räume, aber man muss das ganz klar feststellen. Also der digitale Unterricht war mehr holprig als tatsächlich geplant und spannenderweise war das aber auch sehr schulabhängig. Also ich hatte ja meinen kleinen Bruder sozusagen ein Zimmer neben mir sitzen und dort, da hat die Schule ziemlich schnell auf einen amerikanischen Anbieter sich verlassen, weil sie gesagt haben, der ist verlässlich. Und mein Bruder hatte ziemlich schnell von Anfang an ganz klassischen Videounterricht. Da hat fast jeder Unterricht digital stattgefunden. Und in derselben Zeit hat sich meine Schule eben rumgeschlagen, datenschutzsichere, konformere Programme zu finden. Und so hat irgendwie jede Schule so sein eigenes Ding gemacht. Bei dem einen hat es geklappt, beim anderen nicht.
Naja, und das Netz muss ja auch mitspielen, die Bandbreite, ne? Wie war das?
Das stimmt und das führte dann dazu, dass gerade im Hause Schramm irgendwann große Kämpfe entstanden ist. Man muss sich das dann wirklich bildlich vorstellen, dass im einen Zimmer sitze ich, habe natürlich den Eindruck, mein Unterricht ist der allerwichtigste und das Internet, das muss natürlich jetzt für meinen Leistungskurs oder mein wichtiger Abiturunterricht stattfinden. Mein kleiner Bruder, 9. Klasse, sitzt einen Raum weiter, der meint natürlich auch, dass er ganz dolle Internet braucht für seine Videokonferenzen und zeitgleich sitzt dann 2 Etagen drunter meine Mutter, selber Lehrerin und gibt sozusagen Unterricht. Und wir alle kennen den Breitbandausbau in Deutschland. Das hat dazu geführt, dass ich an ziemlich wenigen Videokonferenzen zumindest in Bildformat teilnehmen durfte.
Weil Sie dann die Kamera ausmachen mussten, damit überhaupt noch irgendwelche Daten durchkommen wahrscheinlich.
Ja, das waren dann ganz wilde Versuche, irgendwie zumindest den Lehrer nicht immer abgehackt zu verstehen. Und das war aber eigentlich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil man irgendwann so frustriert war, dass man sich tatsächlich sehr gefreut hat, am Unterricht teilnehmen zu können. Also es hatte was Positives. Man hat gelernt oder gemerkt, beziehungsweise das Fieber für Unterricht dann wieder entdeckt. Aber es war tatsächlich, so lustig das vielleicht auch klingen mag, einfach eine sehr, sehr schwierige Situation, weil man muss ja auch dazu sagen, in meinem Fall ist das gewesen, dass wir überhaupt Internet hatten mit einer eigentlich ziemlich guten Leitung im Vergleich zu anderen Anbietern. Es gibt ja andere Kinder, die haben entweder überhaupt keinen Internetanschluss gehabt oder immer noch oder andere, die eben gar, also auch keine Ausstattung irgendwie dafür hatten. Das heißt, selbst diese schon sehr, sehr chaotische Situation war noch, muss man ganz ehrlich sagen, Luxus im Vergleich zu vielen anderen häuslichen Situationen.
Hätten Sie sich so eine Art Corona-Schul-Winterschlaf gewünscht, Benotungen aussetzen, Lehrpläne ausdünnen, irgendwie Stress rausnehmen?
Naja, wir hatten ja einen Corona-Winterschlaf. Also wirklich Schule stattgefunden hat ja nicht. Aber das, was Sie ja gerade gesagt haben, die Bewertung, die wurde eben nicht ausgesetzt. Und das hätte ich mir absolut gewünscht, weil das Problem ja war, dass Kinder und Jugendliche eh schon beschäftigt waren, sich mit den Lehrinhalten irgendwie auseinanderzusetzen. Also der Druck entstand ja auch bei den allermeisten sowieso, weil natürlich irgendwann alle anfingen, okay, das ist jetzt ein längerfristiges, wir gehen nicht in die Schule, irgendwie müssen wir uns damit auseinandersetzen. Aber dieser zusätzliche Druck zu wissen, irgendwie wird das am Ende wieder in ein Notenformat 1 bis 6 gepresst und ich werde bewertet für das, was ich tue und das hat eine Auswirkung auf meine Zukunft. Das war in einer Zeit, wo Kinder und Jugendliche eh schon viele, viele psychische Belastungen erlitten haben. Also ich denke da nur an die Situation, wo viele Eltern in Kurzarbeit waren oder den Job verloren haben. Gerade für jüngere Kinder, das ist eine enorme Belastung. Zusätzlich diesen Druck zu haben, mit dem immer dem Wissen, das, was ich hier versuche, irgendwie im schulischen Bereich zu machen, das wird bewertet. Das halte ich bis heute für einen ganz, ganz fatalen Fehler, weil man Noten, und das muss man ganz klar wirklich sagen, über viele gesundheitliche Dinge einfach hinweggestellt hat.
Und dann war es ja auch so, dass alle Länder nochmal irgendwie unterschiedlich damit umgegangen sind mit der Situation in Bezug auf Schule.
Ja, und das ist eigentlich das Schlimme, weil wir natürlich immer wieder betonen müssen, wir haben ein föderales System und das habe ich dann auch in Geschichte natürlich gelernt. Das hat ja auch seinen Sinn. Also es ist irgendwo wichtig, dass wir Bildungssysteme in den einzelnen Bundesländern haben. Aber natürlich in so einer Situation wie der Pandemie muss es einfach Eckpfeiler geben, auf die man sich verlassen kann. Und die werden ja meistens in eben Gremien wie der Kultusministerkonferenz gesteckt. Und wenn man sich dort die Arbeit der letzten 2 Jahre anschaut, dann haben wir da sehr, sehr viele lose Verabredungen, und das ist schon eigentlich fast zu weit gegriffen als Begriff für das, was da entstanden ist, gesehen, aber eben keine wirklichen verlässlichen, miteinander abgestimmten Vorgehensweisen. Und das führte dazu, dass eben der Abiturjahrgang in Hamburg eine ganz andere Struktur hatte, als wir das zum Beispiel in NRW hatten.
Herr Schramm, in Ihrem Buch Die Vernachlässigten klingt es für mich grob verkürzt so, als sei Schule und Bildungspolitik in Deutschland eine einzige Katastrophe mit dem größten Knackpunkt schleppende Digitalisierung. Richtig?
Dem würde ich absolut zustimmen, aber ich würde gerne einfach der Positivenheit oder des positiven Willens, den man einfach auch gerade in aktuellen Zeiten nicht vergessen, den Satz noch hinterherhängen. Eine Riesenkatastrophe, die wir trotzdem aber irgendwie bestimmt sicher lösen können, wenn wir es wollen.
Ja, und was ist der größte Knackpunkt oder sind die größten Knackpunkte?
Ich gebe Ihnen da absolut recht. Die Digitalisierung ist ein Riesenpunkt. Wir müssen aber auch dabei einfach oder wir dürfen dabei nicht vergessen, dass eine Modernisierung von Schulen, also wenn wir über Schulgebäude reden, der erste Schritt ist denn, und das habe ich viel erleben dürfen, bevor wir Schulen digitalisieren können mit Hightech-Geräten, müssen wir entsprechend Stromkreisläufe und aber auch Gebäude grundsätzlich so fit machen, dass sie überhaupt auf dem aktuellen Stand sind. Denn das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem.
Meine beiden Stiefsöhne sind auf einer Ruine zur Schule gegangen, kann man nicht anders sagen. Also da gab es Behelfsklassenzimmer in Containern, weil der Neubau ewig nicht vorankam. Und ich habe auf den Schultoiletten bei öffentlichen Veranstaltungen knöcheltiefe Wasserpfützen gesehen. Und das Mensa-Angebot war auch ziemlich fürchterlich. Und wie war es bei Ihnen so?
Ja, ich würde das Bild ähnlich zeichnen. Das Problem ist einfach auch, dass wir Gebäude geschaffen haben. Also nicht nur, dass grundsätzlich Schule einfach sehr veraltet ist, so was das didaktische Konzept angeht, was so die Inhalte angeht. Das wird natürlich auch noch davon gefasst, dass die Gebäude, in denen das Ganze unterrichtet wird, auch einfach alles andere als einladend ist. Also das, was Sie gerade gesagt haben, gerade Toiletten, das ist das Klassische. Also jeder Schüler überlegt sich viermal, ob er auf die Toilette eben geht in der Schule oder ob es sozusagen reicht, noch auf zu Hause zu warten. Und das halte ich schon in einer Wirtschaftsnation wie Deutschland als ein, ja, großes Armutszeugnis, das kann man nicht anders sagen. Und ich finde das auch ganz wichtig zu betonen, dass eben Schule und das grundsätzliche Konzept Schule nicht nur im Klassenraum selber stattfindet, sondern die Frage ist, in welchen Gebäuden und welche irgendwie auch Werte und welche Gefühle wollen wir eigentlich Kindern mitgeben. Und da spricht natürlich das Gebäude einen ganz, ganz großen Teil mit drin.
Sie haben ja in den USA ein Auslandsschuljahr gemacht vor einiger Zeit. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich 10. oder 11. Klasse gewesen sein, also so 3-4 Jahre her dann wahrscheinlich, im Bundesstaat New York. Jetzt haben die Amerikaner einen ganz anderen Ansatz, also von vornherein Ganztag. Ne? Man ist da sehr lange in der Schule. Es ist, glaube ich, auch ziemlich viel Platz dann da. Gut, es ist ja sowieso mehr Platz da. Besser?
Also was wir uns von den Amerikanern vielleicht nicht abschauen sollte, sind die inhaltlichen Umsetzungen. Also das muss ich schon feststellen und das musste ich dort feststellen, dass das eben sehr, sehr einfach gehalten ist, um das vielleicht so zu formulieren. Was wir uns aber ganz klar abgucken können, ist die Frage, wie wir im digitalen Bereich lernen können. Also bei uns war das überhaupt nicht mehr mit Papier und die Frage, wie schreiben wir, und jeder bringt irgendwie massenweise seine Blöcke und seine sozusagen seine ganzen Papierunterlagen mit, sondern jeder hatte eben einen Computer. Es gab ein internes System, in dem alle möglichen Klassenfächer eben geordnet waren. Man hatte sowohl die Möglichkeit, immer seine Noten online nachzuschauen, aber auch seine Entschuldigungen einzureichen. Also im digitalen Bereich deutlich weiter vorne und dadurch viel mehr Vorteile gehabt. Und was ich eben auch spannend fand, ist es eben nicht nur das Konzept gewesen zu sagen, wir haben Schule, sondern aber auch die Frage, wie können wir eigentlich eine Gemeinschaft in der Schule stärken? Und die Sportangebote, an die ich mich vor allem auch sehr gerne erinnere, also im außerschulischen Bereich dann nach der Schule, die aber in der Schule eben stattgefunden haben, also Football oder Baseball oder Fußball, also was es da alles gab, das hat natürlich dazu geführt, dass man sich viel mehr dazugehörig gefühlt hat, dass man es miteinander irgendwie auf sich ja irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt hat. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir auch deutlich mehr stärken müssen, dass eben Schule nicht nur der Ort ist, wo man zwangsweise um 8 Uhr morgens auftaucht, seine Pflichtstunden ablegt und um 14.30 Uhr geht man mit einem hängenden Gesicht wieder, sondern tatsächlich irgendwie auch was Schönes mit Schule zu verbinden.
Stichwort Digitalisierung. Es stehen aber doch in Deutschland Milliarden vom Bund für den digitalen Ausbau zur Verfügung. Warum tut sich da so wenig oder warum tut sich da so langsam was?
Ja, das ist die goldene Frage und das Spannende ist auch, dass wenn man sich mit Bildungspolitikern unterhält, auch gerade mit denen, die verantwortlich dafür waren oder jetzt wieder sind, wir haben ja jetzt auch den Regierungswechsel gehabt, dann fragen die sich tatsächlich dieselbe Frage, was mir wiederum zeigt, das muss ein unfassbares Chaos sein. Wir haben den Digitalpakt Schule, der ja vor einigen Jahren ins Leben gerufen worden ist, wo wir noch gar nicht wussten, dass wir irgendwann in die Corona-Situation kommen. Und wenn wir uns da die Zahlen anschauen, von, ich glaube, es sind mittlerweile 7 Milliarden Euro, die da im Umkreis sind von verschiedenen Paketen, dann ist nicht mal 1 Milliarde sowohl abgerufen beziehungsweise beantragt und bewilligt, also mehrere Milliarden Euro für Digitalisierung, die schweben beziehungsweise sind noch nicht mal abgerufen. Und das ist eben schon eine ganz, ganz schlimme Situation, weil sie werden ja dringend benötigt. Aber Bürokratie, wenig Kommunikation haben dazu geführt, dass dieses Geld einfach nicht da angekommen ist, wo es vielleicht mal hin sollte.
Stichwort Bürokratie. Ich höre von Lehrern immer mal wieder, dass ihr Berufsalltag sowieso schon immer bürokratischer wird, weil sie so viel dokumentieren müssen oder mehr als früher, dass die Schulleitung sich rechtlich bei allem Möglichen absichern will, damit Eltern nicht den Rechtsweg einschlagen, was sie heute offenbar auch viel lieber tun als früher. Jetzt haben Sie als Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz ja mit sicherlich sehr vielen Lehrern auch zu tun gehabt, nicht nur mit denen an Ihrer Schule als Schüler. Was war so Ihr Eindruck, wie es denen geht? Auch vor der Pandemie schon.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass einfach Lehrer zu Recht den Eindruck haben, dass sie immer mehr der Mensch oder der Mensch für irgendwie alles geworden ist. Das ist natürlich in der Pandemie nochmal stärker geworden, weil sie natürlich super viele andere Aufgaben übernommen haben. Aber Lehrer sind eben Verwaltungsangestellte geworden. Sie sind irgendwie dann auch der Kummerkasten. Sie sind da und müssen eben andere Sachen helfen. Und am Ende sollen sie eben dann noch fördern und fordern von 29 Kindern und Jugendlichen gewährleisten in 45 Minuten. Und das sind einfach Anforderungen, die wir an Lehrer stellen, wo man einfach nicht vergessen darf, dass wir am Ende mit Menschen zu tun haben, die auch eine eigene Familie haben, die auch ihre Sorgen und Nöte haben. In der Pandemie natürlich genauso, also nochmal verstärkt, aber auch in grundsätzlichen Situationen. Das Problem einfach ist, dass wir Schule sehr bürokratisch halten wollen, oder das ist zumindest mein Eindruck, weil wir die Angst haben, dass wir sonst sozusagen irgendwie zu neu werden. Also ich glaube tatsächlich, die Angst von vielen, auch die verantwortlich sind in Bildung, ist die, dass wir einen wirklichen großen Umschwung in der grundsätzlichen Vorstellung von Bildung haben. Das ist, und das unterstelle ich jetzt mal ganz böse, gar nicht gewollt, weil so ein ganz, also ein bisschen neu, ja, aber zu viel dann bitte auch nicht. Und das führt dazu, dass wir gerne mit bürokratischen Hürden den einen oder anderen Stolperstein einführen.
Nochmal anders gefragt, wie motiviert oder unmotiviert waren denn so die Lehrer, mit denen Sie in Kontakt gekommen sind, auch durch Ihr Funktionärsamt?
Es gab viel Frustration, weil viele Lehrer natürlich den Eindruck hatten, es ist, sie müssen irgendwie alles ausbaden, sie sind für alles verantwortlich, sind für alles schuld, egal was sie machen. Ich habe sehr, sehr viele Lehrer an meiner Schule erlebt, die wirklich auch jetzt in den letzten 2 Jahren über ihre Grenzen hinausgegangen sind, obwohl sie eine eigene Familie hatten, vielleicht kleine Kinder, sondern weil sie ihren Beruf tatsächlich als Herzensangelegenheit auch einfach sehen. Und das Schlimme ist einfach, dass wir dann aber auch ganz wenige, und das ist mir auch wichtig zu betonen, wir ganz wenige Lehrer haben, die das tatsächlich genutzt haben, haben sich zurückgelehnt, haben gar nichts gemacht. Und die Frustration intern bei den Lehrern, das habe ich an vielen Stellen, in vielen Schulen auch erlebt, die war dann doch ziemlich enorm, weil man den Eindruck hatte, dass sehr, 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 sehr viele Leute sich eben engagieren und alles geben und ein paar sozusagen die Situation ausnutzen. Das heißt, auch intern bei den Lehrern war die Stimmung, gerade auch in der Pandemie, nicht immer so gut.
Herr Schramm, Sie haben mal gesagt, Sie seien politisiert worden durch den Wettbewerb Jugend debattiert. Inwiefern?
Das ging in der Schule los, dass ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, dass das Diskutieren irgendwo mir sehr, sehr viel Spaß macht, zum Leiden meiner Lehrerinnen und Lehrer, dass ich gerne viel diskutiert habe über viele Dinge, die eigentlich sehr klar sind. Und da habe ich dann in der 8. Klasse eben angefangen mit dem Wettbewerb Jugend debattiert, der an meiner Schule angeboten wurde, und habe eben gelernt, was es bedeutet, mit Regeln, mit klarer Struktur miteinander zu debattieren, zu diskutieren, sich dafür einzusetzen für die Themen, für die man irgendwo steht. Und das war eben der Beginn von etwas, was mir ja einfach ganz viel mitgegeben hat. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in diesem Wettbewerb. Ich habe das 5 Jahre lang quasi gemacht und das hat sicherlich auch in der Arbeit in der Schülervertretung mir enorm weitergeholfen.
Gab es denn dann so ein Aha-Erlebnis, warum Sie dann gesagt haben oder auf das hin dann Sie sich entschlossen haben, ach ja, jetzt gehe ich mal in die Schülervertretung, jetzt werde ich vielleicht Klassensprecher, Schülersprecher und so weiter?
Das war tatsächlich einfach ganz banal, dass ich in der 8. Klasse sehr unzufrieden war mit dem Angebot der Mensa in meiner Schule und ich hatte den Eindruck, da muss ich etwas tun. Das Essen irgendwie, das schmeckt mir nicht und das muss besser werden. Und habe dann eben gedacht, okay, wo kann man das machen? Und habe eben angefangen, mich in der Schülervertretung zu engagieren. Und habe dann durch die Schülervertretung erst so ein bisschen in den Kern verstanden, was es eben noch für andere Dinge in der Schule gibt. Und bin dann eben nach und nach in die verschiedenen Gremien gerutscht und habe mich immer weiter sozusagen auch interessiert für die Dinge dahinter. Und so kam das dann für Schritt. Aber man muss sagen, ganz am Anfang stand das nicht so schöne Essen in der Mensa in meiner alten Schule.
Und wie wurden Sie dann Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz?
Ich glaube, ich habe sehr viele falsche Abwege genommen, um mit 19 Jahren schon Generalsekretär zu werden. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich glaube, es gibt wenig in meinem Leben, was ich so schlimm fand wie diesen Titel. Tatsächlich der offizielle, richtige Begriff, aber ich muss dazu gestehen, dass ich das für einen Schüler einen sehr, sehr komischen Begriff finde. Aber nichtsdestotrotz war das tatsächlich so, dass ich einen sehr, sehr guten Freund hatte, der jetzt mittlerweile auch mein bester Freund ist, der damals bei der Bundesschülerkonferenz eben Pressearbeit gemacht hat, schon vor einigen Jahren. Und habe dann, ich habe vorher eben schon Landesschülervertretungen und andere Dinge gemacht und der hat dann eben gesagt, möchtest du nicht mal mitkommen? Und ohne irgendwie da groß irgendwas geplant zu haben, war ich dann eben dort dabei und habe gemerkt, okay, trotz Bildungsföderalismus gibt es doch sehr, sehr viele Themen, die eben auf Bundesebene entschieden werden und habe dann eben angefangen, mich dort zu engagieren und wurde dann schlussendlich der Generalsekretär.
Haben Sie da auch schon so eine Art von politischem Wettbewerb mitbekommen? Also ist es da auch schon so in der Politik, da so ein Posten gerangelt wird?
Ich glaube, dass junge Menschen, die politisch engagiert sind und umso höher natürlich die Ebenen gehen, alles Leute sind, die genau wissen, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, die auch natürlich irgendwo gelernt haben, sich auszudrücken, für sich selbst irgendwo einzustehen und natürlich auch für sich selbst irgendwie zu kandidieren. Und das gab es natürlich bei der Bundesschülerkonferenz, das muss man aber auch dazu sagen, das gibt es natürlich auch schon auf Landesschülervertretungsebene und da lernt man auch dann sozusagen für sich und seine Themen und seine Überzeugungen zu werben und auch das würde ich im Nachhinein als sehr, sehr bereichernd beschreiben, weil das natürlich einen auch immens weiterbringt.
Klingt für mich aber so, als kämen nur die Lauten durch und die Leisen nicht.
Haben Sie den Eindruck, ich bin zu laut? Nein, aber das ist tatsächlich so, dass wir trotzdem in der Schülervertretungsarbeit, und das fand ich eigentlich immer eigentlich das Schöne oder das Wichtige, dass egal wer für irgendwas kandidiert hat, also auch meine sozusagen Gegenkandidaten damals, als ich kandidiert habe, wenn ich mich zurecht erinnere, dann sind das alles immer noch sehr gute Freunde von mir, die alle weiterhin Teil auch von der Bundesschülerkonferenz weitergeblieben sind. Also es ist dann nicht so, dass man irgendwie sagt, einer setzt sich durch. Und auch gerade bei der Bundesschülerkonferenz, auch wenn das gerne mal falsch wahrgenommen worden ist, ist das alles andere als eine One-Man-Show gewesen und auch immerhin, auch quasi immer noch jetzt. Sondern das ist tatsächlich so, dass ja alle sich irgendwie im Kern für dieselben Sachen einsetzen, nämlich für die Interessen der Schülerinnen und Schüler. Und am Ende vereint das und trotz irgendeinem Wettbewerb bringt das am Ende auch wieder zusammen.
Und gibt es was, worüber Sie rückblickend sagen können, da haben wir wirklich was bewirkt, haben wir wirklich Einfluss gehabt und was geschafft?
Ich glaube, dass wir gerade durch unsere mediale Präsenz im letzten Jahr 2021 beginnend sehr, sehr viel darauf hingewirkt haben, dass die Bundesregierung sich mit Dingen wie Nachhilfeprogramme, psychologische Unterstützung auseinandergesetzt haben. Es gab viele Dinge, für die wir uns eingesetzt haben. Mein Herzensthema war ziemlich schnell, dass ich gemerkt habe, dass es eben die Nummer gegen Kummer, das ist eine Hotline, an der Kinder eben anrufen können, wenn sie den Eindruck haben, sie können da jetzt gerade nicht mit ihren Eltern drüber reden, aber sie brauchen eben Unterstützung. Das ist eine Nummer, die bis vor kurzem eben nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar waren. Das sind solche Dinge, wo wir uns eingesetzt dafür haben, dass solche Angebote einfach wirklich gerade in Zeiten der Pandemie immer zugänglich sind. Das ist das eine. Und das andere tatsächlich auch solche Dinge wie das Aufholpaket, für das wir lange, lange gekämpft haben, auch mit vielen anderen Interessensverbänden wie denen der Lehrer oder der Eltern. Man muss aber dann auch dazu sagen, wir haben es angestoßen. In der wirklichen Umsetzung waren wir als Praxis sozusagen Beteiligte sehr wenig mit involviert. Und das hat dazu geführt, dass auch solche Pakete am Ende nicht so ausgefallen sind, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten.
Aufholpaket vielleicht mal kurz erklären für die, die es nicht kennen.
Das Aufholpaket ist ein Paket, das sowohl im Bildungsministerium als aber auch im Jugend- und Familienministerium entstanden ist. Das sind insgesamt, ich glaube, 2 Milliarden Euro gewesen, die im letzten Frühsommer sozusagen verabschiedet worden sind. Zum einen für eben Sachen wie Ferienfreizeiten, Angebote in den Ferien, um sozusagen Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu geben, mal wieder etwas rauszukommen. Und die andere Hälfte, das ist so der noch spannendere Teil in dem Kontext, ist eben aus dem Bildungsministerium. Und das sind Dinge, die für eben Nachhilfe angedacht worden sind, für außerschulische Unterstützung. Gerade auch für Kinder eigentlich mal angedacht, die eben nicht diese finanzielle Möglichkeit haben zu sagen, wir können die Pandemie einfach mal so ausbessern, indem wir uns einen Nachhilfelehrer leisten. Aber man muss ehrlich gestehen, dass davon einfach sehr wenig angekommen ist.
Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über die Dinge, die nicht so funktionieren. Vielleicht fällt uns ja gleich mal ein, wie Dinge besser funktionieren könnten, nach Musik von Mescre Mes.
My brother was a boy, a little schoolboy. His head was full of joy until my father grabbed his hand, said, son, you understand, you must go fighting for your land and kill. His bags and he sold his will to a system full of flaws, built upon fake laws. It had a minute's clause, it did. They told him, you'll be a man of manners, man of manners, man of manners. You'll be a man.
Man of Manners von Mescre Mes in SWR 2 Tandem. Mein Gast ist heute Dario Schramm, der ehemalige Bundesschülersprecher, sieht sich selbst als Teil einer vernachlässigten Generation. So heißt auch das Buch, das er jetzt über die Schul- und Bildungspolitik in Deutschland geschrieben hat. Herr Schramm, wir haben jetzt viel über Schwachpunkte im Schulsystem gesprochen. Lassen Sie uns mal zu Lösungsvorschlägen kommen. Ein paar haben Sie schon genannt, also bessere Digitalisierung, neuere Gebäude, weniger Bürokratie für die Lehrer. Was noch?
ich glaube, dass die Lösung auch viel in Individualität steckt. Also wir haben jetzt gerade in Corona-Zeiten gemerkt, wo das Problem vor allem liegt, dass in den Schulen sehr, sehr vieles vorgegeben ist. Also Schulen haben eben nicht ihren Freiraum, so ein bisschen etwas selbst gestalten zu können. Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass Schulen, die am Ende natürlich selbst am besten wissen, was haben wir für ein Klientel an Schüler? Was wollen wir eigentlich? Was ist für uns auch wichtig, an außerschulischen Werten vielleicht drumherum zu vermitteln, dass wir ihnen diesen Freiraum geben, also dass Schulen auch in ihrer Selbstausgestaltung vorankommen. Und ich glaube, dass wir auch deutlich besser darin werden können, und das ist auch die Lösung, die ich ganz, ganz wichtig finde, dass man tatsächlich offenere Räume gestaltet. Also wer sagt denn, dass Schule im Jahre 2022 und dann auch in der Zukunft wirklich immer noch mit einem Tisch, mit einem Stuhl, alle sitzen in einer Reihe und ein Buch sitzt vor einem und man macht sozusagen 9 Stunden lang immer Aufgabe 2a bis 3b. Ich glaube, wenn wir da ansetzen und mal schauen, was gibt es eigentlich für Alternativen, dann kommen wir in einen Bereich, wo wir Schule vor allem auch den Schülern wieder deutlich mehr Spaß macht und Schüler gerne in die Schule kommen.
Ja gut, aber ich sag mal, wo Sie gerade sagten, Räume sind auch tatsächlich ein Problem, wenn man viele Leute reinsteckt, also Klassengrößen um die 25 bis, weiß ich, 30 Schüler. Das kann ja eigentlich, das geht ja nicht. Ne? Das hatte ich, war bei mir zwar nicht viel anders, aber hilfreich ist das nicht.
Nein, das ist absolut nicht hilfreich, aber, und deswegen glaube ich da tatsächlich einfach sehr viel, was auf Eigenständigkeit auch basiert, also auf keinen Fall natürlich wieder irgendwie in diesem Muster des Homeschoolings mit jemandem einfach hinzusetzen und zu sagen, das sind deine Aufgaben, aber tatsächlich zu sagen, wenn jemand vielleicht für sich empfindet, dass er eben in Ruhe gerne mal irgendwo anders sich hinsetzt, nach draußen geht, ich kenne viele, die sich das tatsächlich genutzt haben und sich mal draußen auf die Terrasse gesetzt haben zum Lernen und gemerkt haben, das funktioniert viel besser, dass wir solche Freiräume schaffen. Und ich glaube, wenn wir das entzerren, also wenn wir eben sagen, wir haben verschiedene Lernecken. Es gibt die einen, die sagen, sie möchten sich gerne vielleicht zu dritt, zu viert irgendwo anders in Ruhe hinsetzen. Die anderen sagen, nein, für mich ist das total gut. Die gibt es natürlich auch, die sagen, ich möchte wirklich mit dem Tisch in dem Klassenraum bleiben. Diese Atmosphäre, das ist wichtig für mich. Aber dann entzerren wir den ganzen Raum. Und ich glaube, dass wir wirklich vieles darüber machen können, wie wir Schulen auch gebäudlich gestalten. Das ist ein ganz, ganz großer Kern. Und dann können wir uns natürlich auch die Gedanken darüber machen, was für Inhalte wollen wir dann vermitteln.
Ja, einen Inhalt, den Sie auch für nicht ausreichend behandelt halten, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, ist politische Bildung. Zum einen ist sie nicht in allen Landesverfassungen als Ziel verankert, das ist etwas, was Sie sich wünschen. Aber Sie wünschen sich auch, dass jeder Schüler Demokratie mal in Anführungszeichen angefasst haben sollte. Was meinen Sie damit?
Wir haben ja gerade eben auch schon über eben den Wettbewerb Jugend debattiert geredet, der mich so ein bisschen politisiert hat. Und ich glaube, dass solche Momente, wie ich es damals in dem Wettbewerb erlebt habe, und es muss überhaupt kein Wettbewerb sein, dass wir solche Sachen deutlich mehr stärken müssen. Wir erleben gerade wenn wir uns auf politische Bildung immer draufschauen oder auch auf das Interesse von Politik von jungen Menschen, dass dieses Interesse sehr, sehr schwindet, weil viele Leute, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, zu Recht den Eindruck haben, eben, dass sie so ein bisschen in diesem Modus sind, dass sie sagen, Politik interessiert sich eh nicht für mich. Und das halte ich für sehr gefährlich, weil ich glaube, dass, und das ist ja auch statistisch bewiesen, dass das im Endeffekt nur zu Extremismus führt, in welcher Art auch immer. Das darf nicht das Ziel sein. Und ich glaube, um zu dieser Frage zurückzukommen, was eigentlich Politik zum Anfassen oder Demokratie zum Anfassen auch ist, wir haben sehr, sehr viele Planspiele. Wir haben viele Sachen, wo es darum geht, tatsächlich mal Demokratie selber zu erleben. Also wir machen, mal einen Tag sind wir ein Parlament, wir verabschieden Gesetze oder wir schauen uns mal an, wie das eben abläuft. Und das sind alles solche Dinge, wo Schüler selber aktiv im demokratischen Sinne werden. Oder sie diskutieren darüber, das ist ja auch ein Vorschlag, den ich eigentlich ganz gut finde, dass man sagt, Klassen können sozusagen für sich selbst so ein bisschen entscheiden über die Ausstattung ihres Klassenzimmers. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass jeder so ein bisschen Ideen einbringt. Und da wird da ganz demokratisch drüber diskutiert. Hört sich total banal an, aber das tatsächlich mal selbst zu empfinden und herauszufinden, was bedeutet es, auch andere Meinungen zu akzeptieren, das müssen wir deutlich mehr in Schule vermitteln, weil das ist am Ende auch die Grundlage für einen demokratischen Staat.
Schafft auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, denke ich mir.
Absolut. Also die Sache oder dieses Erlebnis zu haben, meine Meinung hat ein Gewicht. Also das, was ich sage, das hat eine Wirkung. Und das, was ich sage, das wird ernst genommen. Ich glaube, dass das viel auch damit zusammenhängt, dass man das Gesagte ernst nimmt des Gegenübers. Und dieses Miteinander, ja, ins Gespräch zu kommen, andere Meinungen zu akzeptieren, die eigene Meinung aber auch so rüberzubringen, dass seine Argumente sozusagen bestmöglich zum Zuge kommen. Also tatsächlich, das ist so ein bisschen dieses Inhaltliche. Und dann, glaube ich, aber auch wirklich zu verstehen, warum ist es wirklich wichtig, seine Stimme auch im politischen Sinne zu erheben? Warum sollte ich wählen gehen? Warum macht das einen Unterschied? Und es ist eben nicht dieses klassische, meine Stimme zählt doch eh nicht. Und das sind alles Dinge, ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Fundament ist, was wir jungen Menschen in der Schule mitgeben müssen. Das kann man nicht anders sagen. Weil wir sehen in vielen anderen Ländern, was passiert, wenn politische Bildung wirklich überhaupt keinen Stellenwert hat. Und das möchte ich zumindest nicht in diesem Land haben.
Sie studieren Recht und Politik in Frankfurt an der Oder, klar, jetzt noch ganz am Anfang, aber so zielstrebig, wie Sie auf mich wirken oder auch so agil, könnte ich mir schon vorstellen, dass Sie einen Plan haben. Was haben Sie vor?
Das möchte man vielleicht meinen, aber das ist tatsächlich so, dass ich da sehr, sehr... ich habe nicht den Plan, also was mein Leben angeht. Ich habe tatsächlich auch nicht vor 3 Jahren gedacht, dass ich irgendwann Generalsekretär sein würde in meinem Abiturjahrgang.
Oder sagen wir mal, was Sie jetzt mit dem Studium so vorhaben, anschließend vielleicht. Das kann man soweit schon gucken.
Auch das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen. Ich kann Ihnen aber das sagen, dass ich, und das ist ja auch das Ergebnis dieses Buches, dass ich ein stringenter Überzeugungstäter bin, was nicht immer auch nur für Freunde sorgt, aber ich mich gerne für die Sachen einsetze oder dort eben arbeite in den Bereichen, die mir wichtig sind, wo ich etwas verändern möchte. Ich glaube, das kann man für die Zukunft sagen, dass ich weiterhin in Bereichen bleiben werden oder will zumindest, das ist der Wunsch, wo ich etwas verändern kann.
Ja, dann wünsche ich dafür alles Gute und sage vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.
Mich auch, das war SWR 2 Tandem. Heute mit Dario Schramm. Sein Buch Die vernachlässigten Generationen Corona ist bei Drömer erschienen. Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel, die Musikauswahl Tristan Reiling. In der Technik waren Matthias Wunderlich und Peter Landrey. Und am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer. Wiederhören.